Am Telefon begrüße ich jetzt Klaus Eckhardt Pulz. Die ganze Welt spricht vom Klimawandel und davon, dass CO2 unser größtes Problem ist. Sie dagegen haben überhaupt kein Problem mit CO2. Wie kommt das?
Wir haben alle ein Problem mit CO2. CO2 macht Global Greening. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, die Hörer vielleicht doch. Seit 1980, seit die CO2-Konzentration kräftig angestiegen ist, im Wesentlichen durch anthropogenes CO2, das kann niemand leugnen. Auch wir sogenannten Klimaleugner leugnen das doch nicht. Haben wir weltweit ein Ergrünen, die Erträge sind gewachsen. Im Grunde genommen also über die Photosynthese, die CO2 braucht, haben wir schon einen sehr positiven Effekt erstmal. Über den Negativeffekt, da kommen wir gleich noch drauf. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Welt Hunger leidet, immer noch und immer noch verbreitet, dann ist das schon mal ein sehr positiver Effekt, was auch kaum bekannt ist oder kaum jemand wissen will, dass CO2 produziert über die Photosynthese mit mehr CO2 immer mehr, nicht nur Erträge, nicht nur Global Greening, sondern es produziert über die Pflanzen unseren lebenswichtigen Sauerstoff.
Okay, aber Sie sagten auch, Sie haben ein Problem mit CO2. Welches Problem?
Ja, wir haben durchaus auch das Problem, dass auch wir sogenannten Skeptiker, Klimaleugner anerkennen, dass das anthropogen in die Atmosphäre eingebrachte CO2 auch zu einer Erwärmung beiträgt. Jeder Viertklässler weiß heute schon nicht nur, dass es Klima gibt, sondern dass es auch Klimawandel gibt. Und Klimawandel ist ein Phänomen, das uns in der ganzen Erdgeschichte begleitet. CO2 ist ein ganz wichtiger Stoff, ich habe es gerade dargestellt, für unser Leben, für unsere Pflanzen, für unsere Erträge. Und das andere, wie groß der Beitrag ist, den das anthropogene CO2 zum aktuellen Klimawandel beiträgt, darüber wird gestritten. Und das muss man ja in einer freien Wissenschaft noch dürfen.
Ja, das stimmt. Aber Sie haben natürlich jetzt das gemacht, was die Klimaskeptiker immer machen. Sie sagen, es gibt immer schon einen Klimawechsel. Aber das Problem ist ja, oder das kommunizierte Problem ist ja eigentlich eher das des menschengemachten Klimawandel.
Ja, der CO2-Anstieg, der seit der Industrialisierung gemessen wird, also sagen wir mal so seit 58, 60, und der seit 50 Jahren mit Messmethoden gut überwacht und kontrolliert wird, der ist ganz stark, weit überwiegend als Eintrag anthropogen. Gestritten wird aber darüber wissenschaftlich, welchen Beitrag leistet dieses CO2 zu unserem aktuellen Klimawandel. Und dieser Beitrag ist bisher von niemandem grundlegend bewiesen, analysiert worden. Man kann sagen, halbe halbe, in der Größenordnung liegt es wahrscheinlich, aber noch etwas ist ja bei dieser CO2-Geschichte ganz wichtig, der Effekt, der Erwärmungseffekt, der Treibhauseffekt, den kein vernünftiger Wissenschaftler leugnet, auch wir sogenannten Klimaskeptiker nicht, der ist begrenzt. Und zwar ist der begrenzt durch ein physikalisches Gesetz. Jetzt sage ich mal gleich eines vorweg. Jedes CO2-Molekül, Methan natürlich auch, macht weniger Treibhauseffekt als das vorangegangene. Das ist ein sogenannter Vorhangeffekt. Die Moleküle, je mehr ich CO2 drin habe, stehen sich ja dann gegenseitig im Wege für die Infrarotstrahlung, nicht? Die Erde strahlt im infraroten Bereich, also im Wärmestrahlungsbereich aus. Und die Treibhausgase, das entscheidende Treibhausgas ist übrigens der Wasserdampf, da kommen wir noch zu, nehmen das auf und strahlen einen Teil davon, nämlich 50% wieder nach unten und 50% nach oben in den Weltraum. Und die 50% nach unten machen den Treibhauseffekt. Jetzt versuche ich das für die Hörer mal anschaulich zu machen. Wenn ich ein Fenster verdunkeln will, dann kann ich da einen Laken vorhängen. Das hat man in der Nachkriegszeit, ich erinnere das auch noch, gemacht, wo man keine Decken und keine Rollos hatte. Und das erste Laken nimmt von dem Lichtfenster etwa 80% weg. Dann nehme ich da einen zweiten Vorhang, da drüber nochmal einen Laken, dann wird das Licht, die Strahlung, die von draußen ist, Licht ist auch Strahlung, um weitere 10% gemindert. Ein drittes Laken nimmt weitere 5% weg, weil eine Sättigung eintritt. Und das ist der beschriebene Minderungseffekt, wo ich anfangs gesagt habe, die Treibhauswirkung von CO2, von den anderen Treibhausgasen auch, ist von Anfang an durch ein physikalisches Gesetz, ich nenne ruhig mal den Namen hier, das Ding heißt Lambert-Beersches Gesetz, ein logarithmisches Gesetz, das können die Hörer wieder vergessen, aber den Effekt behalten man vielleicht, durch diesen Effekt ist die Wirkung von zusätzlichem CO2 und auch von Methan, wenn wir das mal so sagen, von Anfang an begrenzt.
Okay, das Beispiel mit dem Abdunkeln des Fensters, das klingt durchaus vernünftig. Wenn also eine bestimmte CO2-Sättigung erreicht ist, dann verringert sich der Effekt dementsprechend, der zusätzliche Effekt, der erzielt wird. Man kann es nicht einfach addieren. Sie sprechen aber natürlich auch über den Treibhauseffekt und sagen aber, dass er bewirkt wird im Wesentlichen von Wasserdampf. Als Laie frage ich mich, okay, wenn es diesen Treibhauseffekt gibt, ob jetzt durch Wasserdampf oder CO2, ist dann der Wasserdampf-Treibhauseffekt weniger besorgniserregend?
Nein, weil es eine Atmosphäre gibt, seit mindestens 1 Milliarde Jahre, 2 Milliarden Jahre, ist Wasserdampf in der Atmosphäre. Und der Wasserdampf ist heute der Hauptabsorber, das Haupttreibhausgas nach wie vor immer gewesen. Das heißt, wenn wir Zahlen nehmen, dann hat Wasserdampf von dem gemessenen Gesamttreibhauseffekt aller Treibhausgase etwa 60% und CO2 nur etwas über 20%. Und das bedeutet schon, dass der Wasserdampf der Hauptschuldige ist. Mehr Wasserdampf, weniger Wasserdampf, das ist die Frage. Und was kaum bekannt ist, was auch den meisten Journalisten natürlich nicht geläufig ist, die Klimamodelle, die diese exorbitanten Zahlen in 100 Jahren, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, auch 8 Grad sind schon angeboten, rechnen, die rechnen das gar nicht mit CO2. Denn CO2 kann bei Verdoppelung, das haben wir mit diesem logarithmischen Gesetz schon mal eben besprochen, allenfalls bei Verdoppelung 1 Grad bewirken. Wir unterstellen im Gegensatz zu unseren Gesprächskontrahenten gar nicht, dass wir sagen, man kann das nicht rechnen. Aber die Klimamodelle rechnen es mit der sogenannten Wasserdampfverstärkung. Alles, was über 1 Grad hinausgeht. Das steht übrigens in den IPCC, in den Klimaratsberichten auch alles drin. Wenn ich es etwas wärmer habe, das ist Physik, elementare Physik, dann verdunstet etwas mehr Wasser. Und dann habe ich in der Atmosphäre mehr Wasserdampf. Und dann habe ich theoretisch einen höheren Treibhauseffekt, weil der Wasserdampf der Hauptagitator ist und nicht CO2. Noch eine ganz wichtige Auskunft hier. Weil wenn wir von Klimaprognosen dauernd lesen, seit 20 Jahren und länger. Die Modelle rechnen keine Prognosen. Das sind Szenarien. Und wenn man genau die Institute fragt, sagen die auch, ja, wir stecken A und B rein und kriegen C und D raus. Und das wird hundertfach gemacht mit X-Parametern. Das heißt also, die Klimamodelle rechnen ganz offensichtlich mit einem falschen Ansatz.
Sie haben jetzt einige Stichworte genannt, auf die ich ja nochmal zu sprechen kommen würde. Also bis zur Vorbereitung auf unser Interview war ich immer davon ausgegangen, die Erde sei rund. Jetzt haben Sie in einem Modell die Erde gewissermaßen als Kartoffel bezeichnet. Daraus folgt dann auch eine andere Bewertung des Meeresspiegels, der ja, das sind ja die Szenarien, die Sie beschreiben, der ja stetig ansteigt und auch das wird ja gesagt, der eben auch ansteigt durch das Abschmelzen der Polkappen. Jetzt sagen Sie aber, der Anstieg des Wasserspiegels hat mit dem Abschmelzen der Polkappen überhaupt nichts zu tun, A. Und B, die Erde sei eine Kartoffel. Erklären Sie doch vielleicht mal das Kartoffelprinzip und dann die Polkappen.
Ja, ich sag mal das Wichtige vorweg. Der Meeresspiegel steigt seit der letzten Eiszeit, also seit etwa 10.000 Jahren, ununterbrochen mit auch zwischendurch mal sogar Regressionen, nennt man das, wo er wieder etwas abgesunken ist. Aber im Prinzip haben wir einen Anstieg von 120 Metern. Man darf sich aber bei dem Anstieg des Meeresspiegels nicht alleine fokussieren auf die Eisschmelze oder auf die Eisakkumulation, die ja eben, wie ich beschrieben habe, auch schon stattfindet auf den Hochplateaus der arktischen Bereiche, sondern es gibt viele andere Parameter, das ist der ganze Wasserhaushalt, das ist die Tektonik, da sind wir bei Ihrer Kartoffel, ein Modell übrigens, etwas mehr als ein Modell eigentlich, eine realistische Vermessung des Geoforschungszentrum Potsdam, das ist nicht von mir, das haben kluge Leute schon vor 20 Jahren erstellt, sodass der Meeresspiegel eigentlich gar kein Spiegel ist. Das ist aber eigentlich für unsere Debatte unwichtig. Die Meeresanstiege werden seit 150 seit 200 Jahren gemessen mit Pegeln zunächst. Und nun gibt es seit etwa 20 Jahren etwas mehr Satellitenmessungen, mit denen man den Meeresspiegelanstieg auch messen kann. Oder gegebenenfalls dann auch mal wieder das Absinken. Und die Pegel, von denen wir 1000 über den Globus verteilt haben, messen pro Jahr 2 Millimeter. Das sind in 100 Jahren 20 Millimeter, also 2 Zentimeter. Das ist auch in den letzten 100 Jahren so gewesen. Entscheidend ist jetzt, gibt es eine Beschleunigung? Und jetzt kommt das Interessante. Bei den Pegeln beschleunigt sich gar nichts. Aber das, was an Zuwächsen jedes Jahr, jede 10 Jahre dazukommt, wird im Moment seit vielen Jahrzehnten immer weniger. Deswegen ist der Meeresspiegelanstieg aber da, während aber die Klimamodelle einen rasanten, zunehmenden, beschleunigten Anstieg messen, der aber durch Messungen nicht bewahrheitet, verifiziert nennen wir das in der Naturwissenschaft ist. Das heißt also, nach den Messungen der Pegel, und das sind nun immer 150 Jahre, zeigt seit Jahrzehnten der Meeresspiegel keinen beschleunigten Anstieg im Gegensatz zu dem, was die Szenarien, ich verwende dieses Wort nach, die Szenarien der Klimamodelle errechnen. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann kommen die Konjunktive. Könnte, würde, sollte. Ja, das darf man sagen, aber man muss auch sagen, welche Unsicherheiten damit verbunden sind.
Entschuldigen Sie, ich versuche es jetzt auch mit einem Konjunktiv und frage Sie, ob ich die letzte Frage stellen könnte.
Ja, auch noch drei.
Meine letzte Frage lautet, Sie sagen also, dass letztlich die Erderwärmung mit der CO2-Sättigung nicht zu erklären ist. Das haben Sie ja vorhin beschrieben, dass ab einer gewissen Sättigung dann kaum noch ein Effekt eintritt. Nichtsdestotrotz wird auf der anderen Seite gesagt, dass speziell der menschengemachte Klimawandel durch eben vermehrte CO2-Sättigung zur Erderwärmung beiträgt. Jetzt ist für mich die Frage, wie würden Sie es denn einschätzen? Gibt es grundsätzlich eine menschengemachte Klimaerwärmung oder nicht?
Das CO2 in der Atmosphäre seit 150 Jahren ist anthropogen.
Ja, das CO2, okay. Okay.
Das anthropogene CO2, zu Ihrer Frage, trägt zu dem Temperaturanstieg der letzten 100 Jahre bei. Über den Beitrag, über den konkreten Mengenbeitrag von diesem einen Grad, den wir jetzt in 150 Jahren haben, wird wissenschaftlich gestritten, wird wissenschaftlich argumentiert und das muss ja wohl auch noch weiter erlaubt sein.
Damit hatten Sie das prägnante Schlusswort dieses kurzen Gesprächs. Nochmals herzlichen Dank, Herr Puls.
Ja, gerne wieder.
Neue Betrachtungsweisen zum Thema CO2 lieferte uns der Meteorologe Klaus Eckhard Puls.